Auch ich begrüße euch ganz herzlich an diesem Sonntagmorgen und lese den Text, zu dem ich gerne etwas sagen möchte heute. Es ist ein Text, der in drei Evangelien sehr gleich geschrieben wird, ziemlich große Ähnlichkeiten hat im Matthäus-, Lukas- und Markus-Evangelium. Das ist nicht immer bei allen Texten so. Ich merke irgendwie, Kindergottesdienst ist geregelt, oder? Okay. Gut. Ja, ich denke, die Kinder wollen noch kurz gehen. Sind gar nicht so viele heute. Ein Text, der eben in diesen drei Evangelien doch sehr ähnlich ist, das ist nicht immer so. Es gibt auch Texte, die werden von den verschiedenen Evangelien auch in einer etwas anderen Art und Weise dargestellt. Das ist ja auch oft eine Frage der Perspektive. Aber diese Überlieferung kann man in allen dreien relativ gleich lesen. Ich lese nach Matthäus 22 ab Vers 15. Überschrieben ist das die Frage nach der Steuer. Daraufhin beschlossen die Pharisäer, Jesus mit einer verfänglichen Frage in die Falle zu locken. Sie schickten einige ihrer Leute zu Jesus und auch einige Parteigänger von Herodes, die sagten zu ihm: Lehrer, wir wissen, dass es dir nur um die Wahrheit geht. Du sagst jedem klar und deutlich, wie er nach Gottes Willen leben soll, denn du lässt dich nicht von Menschen beeinflussen, und wenn sie auch noch so mächtig sind. Ja, so fängt das oft an. So fängt das ganz oft an mit diesen Fragen, die wir lesen, die Jesus gestellt wurden. Und vielleicht hat der ein oder andere auch schon erlebt, dass solche Fragen an ihn herangetreten wurden oder an ihn gestellt wurden. Fragen, die schmeichelnd, bewundernd und oft gespielt sind, vielleicht erkennt man es nicht im ersten Moment. Fragen, die ja auch an etwas anknüpfen, was tatsächlich der Wahrheit, der Realität entspricht. Fragen, die einem schon so ein bisschen den Honig um den Bart schmieren. Aber wie gesagt, wir merken das nicht immer sofort. Hier steht jetzt gleich im Eingang, dass die Leute ihm eine Falle stellen wollten. Aber was ist, wenn wir gefragt werden? Wenn uns jemand sagt, du kannst doch immer so schön Hecke schneiden und Auto waschen und Staubsaugen und kochen, dann kann das sein, dass das echte Bewunderung ist. Dann kann es aber auch sein, dass man sofort merkt, holla, da will doch einer wo ganz anders drauf hinaus. Also oft sind diese Fragen so ein bisschen wie so ein Köder. Denn sie bestehen ja aus etwas, was uns gefällt, was uns Appetit macht und worauf wir letztendlich doch ganz gerne eingehen. Wer lässt sich nicht gerne sagen, dass er immer die Wahrheit sagt, dass er jedem klar und deutlich den Willen Gottes verkündigt und dass er sich von Menschen nicht beeinflussen lässt und seien sie noch so mächtig? Man kann schon an der Einleitung erkennen, worauf das wohl hinausläuft. Worauf lassen wir uns gerne einladen? Ich schweife jetzt mal ganz kurz zu uns. Worauf lassen wir uns gerne ein, wenn jemand kommt und lobt uns und bewundert uns, schmeichelt uns? Das Schlimme ist ja, dass Köder so verflixt gut schmecken können oder auch so verflixt gut aussehen. Und dann denke ich daran, dass es sogar Situationen gibt, wo wir vielleicht in die Versuchung kommen zu sagen, das riskiere ich jetzt, das lohnt sich sogar, selbst wenn ich dafür sterben müsste. Ich kenne so Sprüche, die sind für meine Ohren sehr schräg, weil Ich persönlich sehe es so nicht, Venedig sehen und sterben. Ich möchte nicht sterben, wenn ich Venedig gesehen habe. Vielleicht ist es so schlimm, dass man dann sterben möchte, aber nein, es soll auch sehr schön sein. Aber wenn jemand sagt, das esse ich für mein Leben gern, dann zucke ich persönlich immer etwas zusammen, weil ich dann denke, hast du überhaupt durchdacht, was du da gerade gesagt hast? Würdest du, wenn du wirklich abwägen müsstest, tatsächlich jetzt zugreifen? Würdest du für dein Leben gerne jetzt das essen oder trinken, sehen oder tun? Würdest du etwas tun, was jedes Risiko wert ist? Wir kommen manchmal in solche Situationen und oft ist es so, dass man, wenn man es nüchtern betrachtet, fragen müsste, was auf der Welt ist überhaupt sowas wert? Gibt es denn irgendwas, was es wirklich wert wäre, dass ich sage, dafür würde ich sogar mein Leben einsetzen? Das ist ein bisschen schillernd, diese Frage, weil auch heute gibt es Menschen, die Dinge tun, wo man sich fragen muss, warum gehen sie diese Risiken ein? Ein Stück weit versteht man, dass sie vielleicht an dieser Stelle auch ihr Leben wieder finden wollen oder vielleicht einen Sinn im Leben suchen und deswegen vielleicht so nachlässig umgehen und so hohe Risiken eingehen. Und tatsächlich führen manche hochriskanten Sachen dazu, dass jemand hinterher nicht mehr lebt. Das ist sehr tragisch oder eben schwer verletzt ist. Genauso tragisch. Was ist wirklich auf der Welt so viel wert, dass ich ein Risiko eingehe, auf solche Köder hereinzufallen? Klar, Köder erkennt man nicht immer direkt. Man könnte jetzt sagen, gut, derjenige, der auf den Köder eingeht, der hat ja immerhin den Köder, so wie ein Fisch, der immerhin einen Wurm bekommt, leider aber mit seinem Leben bezahlt. Jetzt habe ich mal gehört, man kann auch fischen ohne Wurm. Und da wird mit manchen, Angler wissen das wahrscheinlich besser, Blinker wird zum Beispiel verwendet, das sind kleine Metallplättchen, die einfach nur schillern und Lichtreflexe aussenden. Und bestimmte Fische, die reagieren da auch drauf. Das heißt, die bekommen noch nicht mal einen Wurm. Was für ein schlechtes Geschäft. Gehen wir nicht trotzdem manchmal viel zu leichtfertig um mit den Einschätzungen dessen, was kostet das, was ich jetzt machen, tun oder haben will? Dass wir nicht nüchtern abwägen, warum tue ich das jetzt oder könnte ich vielleicht wirklich sterben, sondern vielmehr denken, es wird schon irgendwie gut gehen. Das kann doch nicht so dramatisch sein. Oder eben nicht so schlimm. Wie schlimm kann es sein, ein Glas Wasser zu trinken? Ich habe mir hier ein Glas Wasser hingestellt. Ich brauche zwischendurch einfach mal eins. Und da fällt mir eine Geschichte ein. Das klingt so harmlos. Solch ein Glas Wasser ist ja eigentlich nichts Verwerfliches, nichts Schlimmes, ist ja auch kein Alkohol, also ist wirklich kein Alkohol. Ich kann es euch versichern, es ist nur Wasser. Und ich war beeindruckt von einer Geschichte, die Suzette Hettings erzählte. Das ist eine Frau, die ist so das weibliche Pendant von Billy Graham, würde ich mal sagen. Also ist in Südafrika geboren und kann mächtig predigen und macht im Moment eine Arbeit in Indonesien, wo sie Voice of the City gegründet hat, eine Organisation, die das Evangelium in Indonesien unter die Bevölkerung bringt. Indonesien hat äußerst viele muslimische Bevölkerungen und ist auch äußerst aggressiv. Es werden dort leider auch viele christliche Kirchen angezündet, selbst wenn Menschen drin sind. Es ist ein ganz, ganz schlimmes Pflaster, was das angeht. Und dort ist sie und predigt und macht Evangelisationen. Und sie erzählte auf einer der, ich glaube vor einem Jahr oder vor zwei der Veranstaltungen, wo ich sie gehört habe, dass sie bei dieser Evangelisation ebenso ein Glas Wasser nahm und wollte es trinken. Und in dem Moment bekam sie einen Impuls, dass ihr Gott sagte, trink dieses Wasser nicht. Diese Impulse sind natürlich wichtig. Wir selber haben nicht immer die Möglichkeit zu erkennen, was ist damit. Und sie stand auf der Bühne und es waren auch Kameras da, es wurde aufgezeichnet, das Fernsehen war dabei und sie drehte das Glas Wasser um und schüttete es auf die Bühne und schaute in die Reihen und merkte, wie einige doch entsetzt waren, dass sie das tat, aber nicht, weil sie ein Glas Wasser ausschüttete, sondern weil Gift in diesem Glas war. Man wollte sie vergiften und sie hat es gewusst. Und dann hat sie gesagt, heute stehe ich hier und verkündige das Evangelium und morgen, wenn Gott mit mir ist, ebenso. Und das sind so Sachen, wo ich denke, kleine Dinge, wirklich winzige Dinge, die wir vielleicht gar nicht einschätzen können, können zur Falle werden. So wie man natürlich auch versucht hat, Jesus diese Fallen zu stellen, sind wir selbstverständlich nicht gefeit davor, ebenso in Fallen zu laufen. Wie gehen wir damit um? Manchmal sehr leichtfertig und oft ist es so, dass ich denke, wir sollten uns nicht jeden Tag den Kopf zerbrechen, könnte dieses Glas Wasser gesund sein. Ich finde, wir sollten ein gesundes Vertrauen haben, dass wir auch einen Gott haben, der auf uns achtet und aufpasst. Das ist gut so. Und doch merken wir, es ist gut, wenn wir mit diesem Gott diese Verbindung immer halten, dass er durchdringt zu uns. Es ist ja nicht so, dass wir letztendlich plötzlich empfinden, nein, es ist ja nicht so, dass Gott plötzlich weg ist von uns, sondern manchmal ist unsere Empfindung gestört. Wir sind es, die manchmal auf den Ohren sitzen und sei es nur auf den Ohren im Herzen oder haben uns sonst wie blockiert. Wir können da ganz schön bockig sein. Aber es gibt ja auch Situationen, die harmloser sind. Nicht ganz so harmlos war die Situation mit Jesus, der hier gefragt wurde. Klar, im Eingang lesen wir schon, er wurde versucht. Man wollte ihm eine Falle stellen. Was wäre passiert? Was sollte passieren? Man wollte ihn aufs Glatteis führen, ihn zu einer Aussage drängen, in einer Konfliktsituation, wo man dachte, er hätte gar keine Auswahl, die ihn dann letztendlich vielleicht als Aufständigen zur Verurteilung gebracht hätten. Es muss nicht immer so dramatisch sein, es kann aber. Wenn wir weiterlesen, lesen wir, wie Jesus antwortet. Die Leute drängen ihn nochmal und sagen, nun sag uns deine Meinung, ist es nach dem Gesetz Gottes erlaubt, dem römischen Kaiser Steuer zu zahlen oder nicht? Und jetzt kommt der entscheidende Satz, Jesus erkannte ihre böse Absicht und sagte, ihr Heuchler, ihr wollt mir doch nur eine Falle stellen. Das ist schon mal sehr gut. Hätte er das nicht erkannt, hätte er sich darauf eingelassen, hätte er vielleicht etwas gesagt, was dann gegen ihn verwendet werden könnte, sodass der römische Kaiser ihn vielleicht hätte verurteilen müssen, ja, dann wäre er sehr schnell vielleicht gestorben. Wir wissen nun, dass er gestorben ist. Das ist ja das Kuriose und Auffällige. Am Ende stirbt Jesus. Aber der entscheidende Unterschied ist, er stirbt nicht aufgrund einer Anklage, die gegen ihn gerichtet wird, aufgrund vielleicht vorschnell getroffener Aussagen. Er hätte mit einer unvorsichtigen Aussage sich sehr schnell schuldig machen können. Und sofort begreifen einige, was das bedeutet. Jesus hätte sich schuldig gemacht. Hätte bedeutet, er wäre für eine, wenn auch vielleicht nicht wirklich zutreffende, aber immer doch eine vorhandene Schuld gestorben. Das hätte ihn sofort eingereiht in die Reihe vieler Menschen, die schuldig oder unschuldig gestorben sind. Und das Schlimme daran, es hätte ja nichts mehr genutzt für unsere Schuld. Sein Konto wäre nicht mehr leer gewesen. Das einzige Konto, auf dem wir unsere persönliche Schuld einzahlen können. Und sei es noch so ein geringer Betrag gewesen, wäre damit kaputt gewesen. Und genau das durfte hier nicht passieren. Und wie er da antwortet, das ist so vorbildlich, so klug, so besonnen, so durchdacht. Er durchschaut die Motive und macht sich nicht schuldig. Er nimmt allen eigentlich den Wind aus den Segeln und sagt: Zeigt mir eins von den Geldstücken, mit denen ihr eure Steuern bezahlt. Sie gaben ihm eine Silbermünze und er fragte, wessen Bild und Name ist hier aufgeprägt? Des Kaisers, sagten sie. Da sagte Jesus, dann gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, aber gebt Gott, was Gott gehört. Solch eine Antwort hatten sie nicht erwartet. Sie ließen Jesus in Ruhe und gingen weg. Gebt dem Kaiser, was des Kaisers ist. Wie elegant, wie perfekt. Er vermeidet natürlich jegliche Situation über gerecht oder ungerecht. Da enthält er sich einer Wertung. Er sagt auch nicht, ja, ja, der Kaiser, der macht, was er will. Er klagt nicht an. Er beschreibt nicht, was vielleicht sonst alles im Land im Argen ist. Wir müssen nicht annehmen, dass es ihm verborgen war. Wir müssen nicht annehmen, dass er nicht wusste, was in diesem Land passierte. Aber ich finde sehr auffällig, dass er sich aus jeglicher politischen Diskussion heraushält. Soweit ich lese, macht er bei solchen Dingen überhaupt nicht mit. Sollte er sich nicht einmischen? Die armen Israeliten leiden unter der Besatzungsmacht der Römer. Der römische Kaiser nimmt Steuern, wo er will. Jesus geht gar nicht darauf ein. Es ist nicht so, dass ihm das egal wäre, das glaube ich jetzt nicht. Ihn interessiert natürlich, wie es seinem Volk geht. Ihn interessiert das schon. Aber hier kommt auch etwas anderes raus. Die Leute, die ihn fragen, begreifen vielleicht gerade, dass sie dem Kaiser natürlich etwas geben müssen und dass sie darüber hinaus natürlich Gott etwas geben wollen. Und hier tut sich eine Spanne auf, die sich interessanterweise so verschiebt, wie dein Verhältnis zu Gott ist. Ich behaupte mal, du musst deinem Kaiser in dem Maße mehr geben, wie du deinem Gott weniger gibst. Habt ihr gehört? Du musst deinem Kaiser so viel Steuern und Zinsen zahlen, weil du weniger mit Gott bist. Die Israeliten, das ist ja exemplarisch, sind ja in die Lage gekommen, in der sie waren. Natürlich, weil sie immer weniger mit Gott gegangen sind. Gott wollte sie schon beschenken, in reiche Länder führen, von den Feinden fernhalten, der Unterdrückung entreißen. Das war immer sein Ziel. Und wenn wir das Alte Testament lesen, dann lesen wir ja immer diese Geschichte, dass das Volk immer wieder versuchte, mit Gott zu gehen und scheiterte und unter die Fuchtel fremder Herrscher kam. Und fremde Herrscher haben natürlich kein Erbarmen in den meisten Fällen. Das gilt zum Glück nicht für alle. Es gab auch Fremde, die hatten Erbarmen, aber die meisten hatten überhaupt kein Interesse am Wohlergehen des Volkes. Und darum ist das eine interessante Verschiebung. Aber was man noch sagen kann, man kann dem Kaiser geben. Man muss es ja auch. Man macht sich ja strafbar, wenn man dem Kaiser nicht gibt. Das waren einige, die meinten, man darf gar nicht. Moralisch müssen wir dagegen kämpfen. Das muss abgeschafft werden. Demonstrationen, vielleicht auch Anschläge, ich weiß es nicht. Es kommen immer hässliche Sachen dabei raus, wenn man anfängt, an den Symptomen zu kämpfen. Aber die tiefe Ursache war eine andere. Und wenn er sagt, gebt Gott, was Gott gehört, dann ist ja ganz klar, dass er damit die ganze Sache schon aufgelöst hat. Und jedem freistellt, und das gilt auch heute für uns, jedem freistellt, wie viel er Gott geben will. Er kann auch von diesen Münzen an Gott geben. Klar, ist ja nicht verboten. Aber das bleibt dabei, wo wollen wir unserem Kaiser geben oder wo müssen wir, auch wenn es uns nicht schmeckt? Und wo sind wir bereit, Gott zu geben? Und wie weit wollen wir dieses Verhältnis ändern? Wie weit wollen wir es verschieben? Gott lädt uns ja ein und sagt, prüfe mich doch, vertraue mir doch. Setz dein ganzes Vertrauen auf mich und dann schaue, wie es geht, wie es läuft. Das ist ein richtiges Experiment, was er da uns vorlegt, dem wir folgen können, wenn wir das wollen. Und am Ende müssen wir uns fragen, wie viel von dem, was dann, wenn wir dem Kaiser gegeben haben, noch übrig bleibt. Und sind wir bereit, das, was übrig bleibt, ganz Gott zu geben, ganz an die Hand zu geben? Wie weit folgen wir ihm da? Wie weit vertrauen wir, dass, wenn wir es in die Hand Gottes geben, nichts verloren wird? Ich glaube, in jedem, und das gilt auch für mich, steckt da eine gewisse Zurückhaltung. Mein Haus, mein Auto, mein Boot. Gut, Boote haben wir jetzt nicht so viele hier vielleicht. Aber da passieren schon so Bindungen, wo wir doch nicht ganz so freigebig sind, je nachdem, wie die Situation ist. Aber denkt es mal im Kopf durch. Sind wir bereit, Gott zur Verfügung zu stellen, was wir haben, wenn es drauf ankommt? Gebt dem Kaiser, was dem Kaiser gehört, aber Gott, was Gott gehört. Und natürlich will Gott uns selber, unser Herz, unsere Zuwendung, unser Vertrauen, unsere Nähe. Er will unser Leben. Das finde ich sehr weise, sehr nachahmenswert. Und dann kamen die anderen. Es hörte ja nicht auf. Die Fragen hören nicht auf. Und auch wir werden sicherlich in Situationen kommen, wo Leute an uns herantreten und Fragen stellen. Man kann immer verschiedene Formen von Fragen stellen. Man kann ehrliche, offene Fragen stellen, wo es einem wirklich darum geht, etwas zu wissen. Aber wir merken ja schon, diese Frage nach der Steuer war ja anders gemünzt. Da gibt es aber noch andere. Da gibt es jetzt die Sadduzäer, das ist die zweite Gruppe. Vorher kamen ja die Pharisäer und die von Herodes, die Leute. Jetzt kamen die Sadduzäer, auch eine einflussreiche Gruppe zu jener Zeit, genannt auch als Sekte. Sadduzäer waren eher so die elitäre, also reichere Schicht, der Hohepriester, die aber mit den römischen mit der römischen Besatzungsmacht eigentlich sich gut arrangiert hatten. Die konnten halt mit der Auferstehung nichts anfangen. Und je mehr Jesus predigte jetzt, desto mehr wurde er auch lästig für sie, weil das gute Gedeihen mit der römischen Besatzungsmacht hätte ja vielleicht dann irgendwann zu Ende sein können. Das störte ja ein wenig. Also kommen auch die Sadduzäer auf ganz geschickte Fragen, kommen zu Jesus und sagen zu ihm: Lehrer, Mose hat angeordnet, wenn ein verheirateter Mann kinderlos stirbt, dann muss an seiner Stelle sein Bruder die Witwe heiraten und dem Verstorbenen Nachkommen verschaffen. Nun fangen sie an und erzählen eine Geschichte. Es gab einmal 7 Brüder. Der erste heiratete, starb aber kinderlos und nach jüdischem Recht musste dann der nächstältere Bruder dafür sorgen, dass sozusagen er dafür sorgt, dass diese Frau Kinder kriegt und so weiter. Sie machen so eine kleine Geschichte auf und am Ende haben alle 7 Brüder versucht, Kinder zu bekommen, sind alle gestorben, alle sind kinderlos geblieben und die Witwe, als sie auch starb, so, das war die Geschichte. Sie wollten eigentlich wissen, so, wem von allen 7 soll die Frau gehören, wenn die Toten auferstehen? Sie war ja mit allen verheiratet. Auch wieder so eine schöne Konstruktion. Sie wollen natürlich ihm ebenso in gewisser Weise eine Falle stellen, denn so war ihre Vorstellung, wenn das alles so weitergeht und im Himmel dann wieder so alles so ist wie hier auf der Erde, dann müsste ja im Grunde diese Frau schon nach dem Gesetz des Moses nicht ganz richtig liegen. Also kann es ja auch irgendwo nicht ganz die Auferstehung geben, weil das war die einzige Form, die sie sich vorgestellt hatten. Da ist der Konflikt dann da. Jesus durchschaut natürlich auch dies. Das war ja jetzt nicht so schwer. Ihr seht die Sache ganz falsch, sagt er. Und das ist tatsächlich so. Sie sahen sie falsch. Ihr kennt weder die Heilige Schrift, noch wisst ihr, was Gott in seiner Macht vollbringt. Wenn die Toten auferstehen, werden sie nicht mehr heiraten, sondern werden leben wie die Engel im Himmel. Was also die Auferstehung der Toten überhaupt betrifft, ihr habt offenbar nie gelesen, was gesagt wurde: Ich bin der Gott Abrahams, der Gott Isaaks und der Gott Jakobs. Und er ist doch ein Gott der Lebenden, nicht der Toten. Die Zuhörer waren von dieser Antwort tief beeindruckt. Er hat damit zwei Sachen sehr gut auf den Punkt gebracht. Er hat gleich aus dem Mose zitiert und hat sie gleich im Grunde mit ihrem eigenen Glauben gepackt. Die Sadduzäer glaubten an die fünf Bücher Mose, während sie an das andere nicht mehr glaubten. Die Pharisäer glaubten dann noch an weitere Gesetze, das hatte sich ja so entwickelt, immer mehr dazu, was man alles einhalten sollen muss, um Gott zu gefallen, um Gott letztendlich gut dienen zu können, bis es dann so viel war, dass es eigentlich kein Mensch mehr einhalten konnte. Mit dieser Antwort erklärt er ihnen aber auch, dass ihre Vorstellung von der Auferstehung nicht die ist, die dem entspricht, was tatsächlich passieren wird. Ja, sagt er, wir werden auferstehen. Wir werden auch einen Leib haben, aber es ist nicht dieser Leib und wir werden nicht so leben wie hier als Fortführung, nur unter anderen Vorzeichen, sondern es wird schon eine neue Welt sein. Wir werden leben wie die Engel im Himmel. Aber es wird nicht mehr darum gehen, sich fortzupflanzen, zu heiraten oder Kinder zu bekommen. All das wird dann aufhören. Und darum ist auch diese Konstruktion eigentlich nicht zielführend. Und er hat sehr klug geantwortet, ohne sich hier in irgendeiner Weise mit einer Gruppe in den Konflikt zu bringen. Und das wiederum gefällt weiteren Pharisäern, die dann erfahren, dass er sie zum weiteren Menschen, die dann mitgekriegt haben, wie er sie zum Schweigen gebracht hat. Und dann kommen sie zusammen. Und das gipfelt dann in der letzten Frage nach dem höchsten Gebot. Wenn das die Pharisäer fragen, Meister, welches ist das höchste Gebot, muss man wissen, die hatten ja schon diese 613 Gesetze, die sie peinlichst genau einhielten. Und dann gab es ja noch weitere Gesetze, die sie gemacht hatten, damit man auf keinen Fall zu dem Kern dieser Gesetze durchdringt. Das heißt, wenn man schon Gesetze verletzt, dann verletzt man erstmal die Gesetze, die drumherum sind. Und dann hat man noch den Schutz, dass man das eigentliche Gesetz nicht verletzt. Das war schon sehr klug gedacht, war aber ein riesiges Tohuwabohu. Und wenn diese Fragen, welches ist das höchste Gebot oder das wichtigste Gebot des Gesetzes, dann ist das vielleicht auch nicht ganz so ehrlich gefragt. Jesus fasst es in diesen wunderbaren Worten zusammen. Die meisten kennen es hoffentlich. Liebe den Herrn, deinen Gott, von ganzem Herzen, mit ganzem Willen und mit deiner ganzen Vernunft oder deinem ganzen Verstand. Dies ist das größte und wichtigste Gebot. Das zweite ist gleich wichtig: Liebe deinen Mitmenschen wie dich selbst. In diesen beiden Geboten ist alles zusammengefasst, was das Gesetz und die Propheten fordern. Mehr braucht's nicht. Immer wieder wundervoll, wie Jesus versucht, den Leuten natürlich nicht nur den Wind aus den Segeln zu nehmen, sondern ihnen auch gleich wieder eine Richtung zu geben, um ihnen verstehen zu geben, wie ist Gottes Reich? Was hat sich Gott dabei gedacht? Er kennt Gott so durch und durch, weil er immer mit ihm in Verbindung ist, natürlich. Aber er ist nicht einfach nur so, dass er die abserviert, zum Schweigen bringt, aushebelt oder den Wind aus den Segeln nimmt. Nein, er letztendlich führt sie auch weiter. Er will, dass sie am Ende begreifen. Es ist immer sein Ziel. Und schließlich redet er selber zu ihnen und fragt die versammelten Pharisäer: Was denkt ihr über den versprochenen Retter? Wessen Sohn ist er? Und dann wissen sie sofort, ja, der Sohn Davids, das kennen sie aus dem FF. Da fragt Jesus, warum hat dann David, von dem Geist Gottes erleuchtet, ihn Herr genannt? Im Psalm 110 steht ja, Gott der Herr sagt zu meinem Herrn, setze dich an meine rechte Seite. Ich will dir deine Feinde unterwerfen, sie als Schemel unter deine Füße legen. Wenn also David ihn Herr nennt, wie kann er dann sein Sohn sein? Keiner konnte darauf Antwort geben. Von da an wagte niemand mehr, ihm noch irgendeine Frage zu stellen. Das ist enorm. Hier bringt er auch die Pharisäer, die ja denken, der Sohn von David ist der Messias, muss dann im Grunde genommen, das war wahrscheinlich ihre Vorstellung, etwa so glorreich und herrlich erscheinen wie David, also gekrönt auf dem Thron, streitbar. All das war ja in ihrer Vorstellung und auch da bringt er sie mit dieser letzten Frage auf die richtige Spur oder versucht es. Inwieweit er es geschafft hat, das können wir hier nicht herauslesen. Aber das Schöne daran, von da an wagte niemand mehr, ihm noch irgendeine Frage zu stellen. Sie merken, sie können ihn auf diese Weise nicht zu Fall bringen. Und das darf auch nicht passieren. Denn heute wissen wir, nur weil Jesus ohne jegliche Schuld gestorben ist, haben wir heute die Möglichkeit, vor Gott ohne Schuld zu stehen. Preist den Herrn. Amen.